Wir sind im Epheserbrief unterwegs und heute ist also Epheser 5 dran, die Verse 15 bis 33. Reinhard hat letztes Mal den ersten Teil dieses Abschnittes genommen und meinte, er hat das bessere Teil erwählt. Mir bliebe jetzt sozusagen der Rest. Nein, nicht der Rest. Also, ist alles gut, ja? Es brummt nur. Genau, also ich habe die Predigt heute spaßeshalber Hürdenpredigt genannt, da sie einige Hürden enthält, über die ich leicht stolpern kann. Das ist ein chinesischer Hürdenläufer, Li Xiang, bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Er war der Favorit. Nächstes Bild. Schon bei der ersten Hürde kam er ins Stolpern. Nächstes Bild. Und dann lag er auf dem Boden. Ich hoffe, dass es mir heute nicht so geht. Also, ich will mich jetzt konzentrieren und versuchen, euch auf diese Reise mitzunehmen und vor allem heil anzukommen. In diesem Abschnitt, den wir gleich lesen werden, aus dem Epheserbrief, ist am Schluss von einem Geheimnis die Rede. Und ein Geheimnis ist etwas Besonderes, was uns immer wiederum lockt, es auch zu lösen, zu entschlüsseln. Und deshalb dachte ich mir, wenn ich ein Geheimnis lösen muss, dann muss ich auch irgendeine besondere Methode anwenden. Also habe ich angefangen, den Text von hinten her zu lesen, vom Ende her. Und siehe da, manches zeigt sich dann dadurch auch klarer. Und auch die letzten Verse habe ich einfach umgedreht. Ich fange mit Vers 33 an. Und das lautet dann folgendermaßen. Diese Aussage betrifft jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Unschwer zu erkennen, es geht hier um einen Vergleich. Da ist Jesus und die Gemeinde auf der einen Seite und da ist der von Gott geschaffene Mensch als Mann und Frau auf der anderen Seite. Das ist der Kern dieses Vergleichs. Jesus und die Gemeinde, der von Gott geschaffene Mensch, Mann und Frau. Und es geht um Verlassen. Und dazu lesen wir im Philipperbrief, dass Jesus sein Zuhause auch verlassen hat. Sein Zuhause beim Vater und dass er zu uns auf die Erde gekommen ist. Schauen wir uns das mal an. Philipper 2. Verse 6 bis 11, er, nämlich Jesus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich. Nun ist entäußern kein Wort, das wir normalerweise in unserem Sprachgebrauch haben. Das Wort bedeutet eigentlich entleeren. Etwas völlig aufgeben, etwas völlig loslassen. Also Jesus entleerte sich all dessen, was er beim Vater hatte, all seiner Göttlichkeit, all dessen, was ihn eben über alles andere erhob. Er entleerte sich und er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Also der Vergleichspunkt auch hier ist, Jesus verlässt die Herrlichkeit bei seinem Vater und er tritt ein in das Leben der Menschen. In das Leben der Menschen, die er so unendlich liebt. Deshalb geht er ja diesen Schritt, weil er die Menschen so unendlich liebt. Deshalb lässt er alles hinter sich, lässt den Vater, sage ich mal, im Himmel Vater sein und wendet sich ganz allein den Menschen zu und nicht nur als Halbgott oder als toller Mensch, sondern er wird Sklave, er wird Diener, er erniedrigt sich bis zur Hingabe seines Lebens. Und er tut dies aus Liebe. Und so sagt Paulus in diesem Abschnitt, in diesem Vergleich, dieses Verlassen des Vaters und seine Hingabe an die Menschen bildet sich ab im Miteinander von Frau und Mann in der Ehe. Das ist sein Geheimnis. Also nochmal, Jesus hat den Vater verlassen und hat sich den Menschen hingegeben aus Liebe. Und dieser Akt bildet sich ab im Miteinander von Mann und Frau in der Ehe. Einige gucken schon so skeptisch. Also, das ist die erste Hürde, über die ich jetzt leicht stolpern könnte. Ihr ahnt es schon. Darum ist es wichtig, genau hinzuschauen, welchen Vergleich Paulus hier zieht und welchen er nicht zieht. Also, der Mann im Vergleich zu Jesus, der Mann ist nicht der Erlöser der Frau. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Der Mann hat auch nicht göttlichen Ursprung beim Vater. Auch wenn es vielleicht manche so vorkommen. Der Mann muss auch nicht so weit gehen und sein Leben buchstäblich für seine Frau opfern. Auch eine gute Nachricht. Also alle diese Vergleiche führen in die Irre und führen letztlich zu ganz gefährlichen Missverständnissen. Der Punkt, auf den es Paulus hier ankommt, so glaube ich zumindest, ist die Bereitschaft des Mannes zur Hingabe. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die Bereitschaft, für seine Frau einzustehen, egal was das bedeutet und egal welche Folgen das haben könnte. Frage an uns Männer, sind wir dazu bereit? Geht unsere Hingabe wirklich so weit? Ist unsere Liebe tatsächlich so groß und unser Verhalten tatsächlich so konsequent? Nehmen wir uns Jesus darin wirklich als Vorbild? Kurze Pause zum Nachdenken. Und nun zu den Frauen. In dem Vergleich, den Paulus hier macht, geht es also um die Gemeinde oder auch um die Braut, wie sie oft genannt wird. Jesus liebt die Gemeinde, er gibt sich für sie hin. Und die Gemeinde nimmt diese Liebe an und ehrt Jesus dafür. Und in dem Maße, wie die Gemeinde die Liebe von Jesus an sich geschehen lässt, erwidert sie diese Liebe mit Ehrfurcht, mit größter Wertschätzung, ja sogar mit Anbetung. Und ihr merkt schon, hier ist Hürde Nummer 2. Auch hier geht es darum, den richtigen Vergleichspunkt zu erkennen. Die Frau wird nicht aufgefordert, ihren Mann anzubeten. Sie wird nicht aufgefordert, ihr ganzes Leben in die Hände ihres Mannes zu legen. Und sie soll sich nicht völlig und in allem von ihrem Mann abhängig machen. Auch dazu gibt es und gab es viele Missverständnisse in zurückliegenden Zeiten und vielleicht auch bis heute. Was also ist der Vergleichspunkt? Ich will es also so sagen, da ist einerseits der Mann, der bereit ist und es auch beweist, dass er seine Frau von ganzem Herzen liebt. Dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und sich vor seine Frau zu stellen, wenn sie angegriffen wird. Und die Frau ihrerseits nimmt diese Liebe wirklich ernst und sie erwidert diese Liebe mit Dankbarkeit und Wertschätzung. Sie weiß sich geborgen in der Liebe ihres Mannes und das macht sie bereit, auch da und dort mal zurückzustecken und ihrem Mann die Verantwortung zu überlassen, im Vertrauen, dass er es schon gut machen wird. Soweit die Idealsituation. Paulus hat diesen Gedanken in den vorangegangenen Versen entwickelt. Also ich habe euch gesagt, ich habe den Text von hinten her gelesen. Das heißt, ich komme jetzt zu den Versen 22 bis 30. Und meine herzliche Bitte an euch ist jetzt, diese Worte mit euren geistlichen Ohren zu hören und nicht mit den Ohren einer Gleichberechtigungsbeauftragten der Hamburgischen Bürgerschaft im Jahre 2019. Okay? Also, bitte mit den geistlichen Ohren zu hören und das im Hinterkopf zu haben, was wir bis jetzt schon bedacht haben. Also, Vers 22 heißt es dann, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Ist ein relativ hoher Level, ja, auf dem wir uns hier bewegen. Dann kommt ein Abschnitt, den ich jetzt wirklich auf Christus beziehen würde. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Das haben wir vorhin gelesen mit Steve. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Ist natürlich auch ein Schönheitsideal für Frauen, keine Frage. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Haben wir gehört, happy wife, happy life. Wenn es der Frau gut geht, geht es dem Mann auch gut. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, weiß ich nicht. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Also so viel zu diesem Abschnitt mit geistlichen Ohren lesen muss und wirklich das andere, was vorher gesagt war, auch im Hinterkopf haben sollte. Zum Glück gibt es davor noch den Vers 21, der lautet nämlich, Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das bedeutet für mich, es gibt zwar eine Zuordnung von Mann und Frau, aber wir sind in unseren Rollen nicht ein für alle Male festgelegt. Das heißt, die Positionen können durchaus auch mal wechseln. Dann geht von der Frau Liebe und Hingabe aus und der Mann antwortet mit Wertschätzung und Vertrauen. Was uns ganz ehrlich gesagt meistens auch leichter fällt. Also wenn wir so ganz ehrlich sind, wir Männer sagen oft, dass wir unsere Frauen toll finden, dass wir sie wertschätzen, wie sie das alles hinkriegen, super. Aber dass wir sie wirklich mit allen Konsequenzen lieben und bereit sind, unser Leben für sie einzusetzen, das fällt uns dann schon schwerer. Und andersherum, Frauen fällt es relativ leicht zu sagen, ich liebe meinen Mann. Aber diese Wertschätzung dann auch auszudrücken im mal zurückstehen und mal den Mann wirklich die Verantwortung zu übergeben, das fällt den Frauen dann manchmal schon schwerer. Also insofern ist es gut, wenn wir uns da auch zu Veränderungen herausfordern lassen, so in diesem Sinne des Wortes, das wir vorhin gehört haben, auch mal andere Kost zu genießen. So, jetzt kommt Hürde Nummer 3 und die ist die schwierigste und vermutlich die gefährlichste. Bis jetzt war alles heile Welt. Mann und Frau als Ehepaar glücklich verheiratet ein Leben lang. Aber es gibt immer weniger heile Welt, auch unter Christen. Wir erleben immer mehr Patchwork-Familien. Deine Kinder, meine Kinder, unsere Kinder. Auch unter Christen. In vielen Familien ist nur ein Elternteil vorhanden und er oder sie hat die gesamte Verantwortung für die Kinder zu tragen. Auch unter Christen. Ein Mann, eine Frau lebt als Single. Häufig auch unter Christen. Es gibt Paarsituationen, in denen Mann und Frau, aus welchen Gründen auch immer, nicht oder noch nicht verheiratet sind, auch unter Christen. Und jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Es gibt Situationen, wo zwei Männer oder zwei Frauen als Paar zusammenleben, auch unter Christen. Zugespitzt gefragt, gelten die Werte und die Wahrheiten, die Paulus aus diesem Bild von Christus und der Gemeinde ableitet, nur und ausschließlich für einmal und lebenslang verheiratete Ehepaare? Das ist eine schwierige, aber eine entscheidende Frage. Oder geht die Entäußerung von Jesus so weit, dieses Loslassen aus Liebe, geht diese Entleerung, diese Entäußerung so weit, dass sie auch Patchwork-Familien, alleinerziehende Mütter und Väter, unverheiratete Paare und sogar gleichgeschlechtliche Partnerschaften erreicht? Und ihr merkt, die Hürde ist sehr hoch. Und ein Straucheln und Scheitern kann ganz schnell geschehen. Und ich habe nicht die Lösung für diese Frage. Bei weitem nicht. Ich kann nur versuchen, mich heranzutasten, indem ich versuche, das gesamte Wesen Gottes in den Blick zu nehmen. so wie die Bibel ihn darstellt. Und vor allem hinzuschauen, wie Jesus sich verhalten hat. Dabei bleibt ganz ehrlich die Frage bestehen, ob die Liebe Gottes tatsächlich diesen Spagat mitmacht. Oder ob ich mich oder wir uns von der Liebe Gottes immer mehr entfernen. Und ich kann diese Frage nicht beantworten. Niemand kann sie beantworten. Ganz am Schluss wird Gott entscheiden. Aber bis dahin müssen wir akzeptieren, dass es immer weniger von dieser heilen Welt gibt. Und dass wir uns als Christen und besonders als Christen in Verantwortung mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Auch in der Weise, dass wir Antworten geben und sicher sind es nur vorläufige Antworten. Also nochmal, der Vergleich, den Paulus benutzt, sich genauer anzuschauen. Da ist auf der einen Seite das Bild von Mann und Frau in der ehelichen Gemeinschaft. Und das ist nachvollziehbar und toll, wenn es gelingt. Aber dann ist auf der anderen Seite, oder nicht auf der anderen Seite, sondern quasi wie ein Extrakt, sind die Werte, die sie in ihrem Miteinander leben und die in der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde abgebildet werden. Es geht also um diese Werte, die das Miteinander von Frau und Mann prägen, in diesem Bild. Die Werte prägen es. Man könnte so weit gehen und so sagen, das eine ist die Form, wobei die Form wichtig ist, und das andere sind die Inhalte. Und die entscheidende Frage ist nun, sind diese grundsätzlichen Werte oder können wir diese grundsätzlichen Werte auch auf andere Arten von Beziehung zwischen Menschen anwenden? Wenn es also um hingebungsvolle Liebe, um tatkräftige Verantwortung, um ehrliche Wertschätzung, um grundsätzliches Vertrauen geht, sind das nicht Werte, die über die Ehe von Mann und Frau hinausgehen. Und es sind ja nicht irgendwelche Werte, sondern es sind eben Werte, die aus der Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde, seiner Braut abgeleitet werden. Die also Jesus in seiner Person, in seiner Beziehung zur Gemeinde uns vorlebt. Werte, die dann eben auch für Patchwork-Familien gelten, für alleinerziehende Mütter und Väter, für Singles und auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Und wenn wir zum Beispiel im Neuen Testament von Kinderschändern lesen, oder Knabenschändern besser gesagt, dann sind damit homosexuelle Übergriffe gemeint von Erwachsenen auf Kinder. Und in diesen Übergriffen werden natürlich alle diese Werte missachtet und sogar mit Füßen getreten. Aber es ist doch eine andere Situation, ob zwei Männer oder zwei Frauen diese Werte wollen, sie anstreben und sie leben in ihrer Beziehung. Hingebungsvolle Liebe, tatkräftige Verantwortung, ehrliche Wertschätzung, grundsätzliches Vertrauen. Ich breche hier ab und lasse diese Fragen im Raum stehen. Oder besser noch, ich bewege sie vor Gott und vor Jesus. Und ich bitte den Heiligen Geist, mir und uns Weisheit und Einsicht zu schenken. In aller Demut des Herzens und aller Vorläufigkeit des Erkennens. Jakobus sagt dazu, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Wir dürfen um Weisheit bitten und wir sollen um Weisheit bitten. Und Gott macht uns keine Vorhaltungen, das finde ich so schön. Wir dürfen auch über die Grenzen hinaus denken und fragen. Und Gottes Willen suchen und Gottes Herz und Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit suchen. Jetzt fehlt noch der letzte Teil vom Kapitel 5, nämlich die Verse 15 bis 20. Und die geben uns einen hoffentlich versöhnlichen Ausgang. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Und jetzt darf jeder für sich selbst entscheiden, ob wir durchs Ziel gelaufen sind oder irgendwo gestrauchelt sind. Ich möchte noch gerne beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich um Weisheit bitten dürfen. Gerade in diesem Bereich der Beziehungen, der Partnerschaften, Bereich der Sexualität, der Liebe, des Miteinanders, von den Menschen, wie du sie geschaffen hast. Jesus, und wir wissen, dass bei weitem nicht alles heile Welt ist, dass es viele Brüche gibt in den Biografien, viele Entwicklungen, Herr, die wir uns nicht gewünscht haben, aber die dann doch so eingetreten sind. Und auch damit kommen wir vor dich, Herr. Und wir bitten dich um dein großes Erbarmen mit uns und mit denen, die auch besonders darunter leiden. Auch dein Erbarmen mit Kindern, die oftmals in solche Situationen hineingeboren oder hineingeworfen werden. Hab du Erbarmen, Herr. Und danke, Jesus, dass du dich so völlig und komplett hingegeben hast. Herr, du hast dich entleert. Du hast wirklich alles, was dir an Schönem und Gutem und Einmaligem beim Vater gegeben war, hast du hinter dir gelassen und bist in das Leben eingetaucht als Diener, als Sklave und hast dein Leben hingegeben aus dieser bedingungslosen Liebe heraus, die du für uns hast. Herr, das ist die Herausforderung, vor der wir immer wieder neu stehen, diese Liebe in ihrer Tiefe wirklich zu erkennen und auch mal Vertrautes zu verlassen und auch wirklich weiterzudenken. Danke, Jesus, dass du uns hilfst mit all diesen Fragen, auch in der Gemeinde und in deinem Leib in rechter Weise umzugehen. Danke, Herr, dass dein guter Heiliger Geist uns erfüllt und darum bitten wir dich auch, erfülle du uns immer wieder neu mit deinem Geist. Und schenke uns diese Freude, Herr, diese Gewissheit, bei dir zu sein, von dir geliebt zu sein und bei dir angekommen zu sein. Und schenke du, Herr, dass Menschen, die auf der Suche sind, das kennenlernen, dass sie auch in ihrem Leben ankommen dürfen bei dir. Und hilf du uns, dass wir ihnen dabei gute Vorbilder und gute Helfer und gute Ermutiger sind. Amen.